Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Es ist Dezember. Leider ist bei uns hier oben im Norden der Schnee weg. Wir hatten so viel Schnee und jetzt ist hier gar nichts mehr. Es fühlt sich eigentlich wieder eher an wie Herbst, aber es ist Dezember, es ist vorweihnachtlich und wir haben uns hier gedacht, wir machen mal nach jetzt ja auch über 2,5 Jahren Podcast was Besonderes. Also nachdem wir nächstes Jahr uns ein bisschen umorientieren werden thematisch, dazu aber später mehr, wollen wir heute erstmal gucken, wer sind wir überhaupt? Also ich sage ja immer, das ist ein Podcast, die GBMT, manchmal erkläre ich noch, das ist die Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik. Dann sage ich manchmal auch mal VDE und erkläre, was das so alles ist, dazu aber auch später. Aber eigentlich haben wir uns noch nie so richtig angeguckt, wer hier so alles mitmischt, sage ich mal salopp, was so die Gedanken waren und warum dieser Podcast überhaupt und was eigentlich auch hier alles für Gäste sind, die nämlich irgendwie auch alle ja damit was zu tun haben. Und deshalb haben wir heute zwei Gäste hier, die wir auch alle schon kennen, Karin und Sebastian. Vielleicht für viele Karin Schieke und Sebastian Zaunseder. Es gibt auf jeden Fall spannende Folgen mit euch. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Hallo.
Hallo.
Und heute wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch für unsere ZuhörerInnen, die sich das vielleicht die ganze Zeit schon gefragt haben. Was ist überhaupt die GBMT? Was macht überhaupt dieser Podcast? Was sind Fachausschüsse? Vielleicht aber zu Beginn doch nochmal für all diejenigen, die die Folgen mit euch nicht gehört haben, eine kurze, kleine Vorstellungsrunde. Und ich habe mir gedacht, natürlich könnt ihr gleich erstmal erzählen, was ihr so macht und was ihr vielleicht auch beforscht. Aber vielleicht gehen wir auch schon darauf ein, was ist denn eure Rolle im Fachausschuss? Noch nicht richtig in die Tiefe, aber damit wir heute mal aus dieser Perspektive quasi daran gehen. Wer ist Karin Schieke im Kontext DGBMT? Hallo, nochmal.
Hallo. Das heißt, ich fange an, war jetzt sozusagen die Aufforderung. Also richtig, mein Name ist Karin Schieke. Ich bin Mathematikerin. Ich mache Forschung im Bereich Biosignalanalyse und zwar hauptsächlich zu nichtlinearen Verfahren und sehr viel zu Neurowissenschaften. Das reicht vielleicht erstmal zu diesem wirklich inhaltlichen Teil. Ich bin am Universitätsklinikum Jena und bin da am Institut für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften. Ja, und meine Rolle im DGBMT ist, ich bin stellvertretende Fachausschusssprecherin. Eine von zweien. Wir kommen gleich noch zum Fachausschusssprecher. Und das schon, also im Fachausschuss schon eine ganze Weile. Ich würde sagen, seit fast 20 Jahren, also 2003, 2004. Fachausschusssprecherin mit seit 2020.
Ja, vielen Dank, dass du quasi heute nochmal dabei bist und unsere Weihnachtsspezialfolge, dieses nette Trio hier. Irgendwie fehlt so ein bisschen Plätzchen und ein heißer Kakao oder ein heißer Tee, wie auch immer, quasi mit begleitest. Jetzt haben wir noch Sebastian. Hallo Sebastian, wer bist denn du?
Hallo, ich bin Sebastian Zaunseder. Ich habe eine Professur für diagnostische Sensorik an der Universität Augsburg inne. Und ich beschäftige mich, wie es auch der Name der Professur sagt, mit Sensoren und Sensordatenverarbeitung eben im medizinischen Kontext. Konkreter machen wir viel mit benutzerfreundlichen Verfahren, so Richtung Wearables. Wie kann ich da Daten erfassen und wie muss ich die verarbeiten und beispielsweise auch über kontaktlose Methoden, also anhand von Videos beispielsweise, Daten erfassen und verarbeiten, um gesundheitsrelevante Aussagen zu treffen. Genau, das ist das, was ich tue und nebenbei bin ich auch in diesem Fachausschuss aktiv. Ich bin momentan Sprecher dieses Fachausschusses, wobei wir uns da sehr gut reinteilen. Das heißt, für mich sind die stellvertretenden Sprecher und ich würde uns eher gleichberechtigt ansehen. Jeder bringt sich hier extrem gut ein. In diesem Fachausschuss bin ich seit, naja, über 10 Jahren auf alle Fälle schon aktiv und ich weiß nicht, wie lange, vielleicht so seit 2018, auch Sprecher des Fachausschusses.
Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt ist ja die Frage, ich habe es ja schon gesagt, DGBMT und ich habe auch irgendwie schon gesagt, was es bedeutet, aber vielleicht auch nochmal aus eurem Mund, weil vielleicht hier kurz der Exkurs für alle anderen auch. Ich gehöre ja nicht so richtig wirklich zu euch. Also ja, hier für diesen Podcast bin ich auch Teil dessen, aber eigentlich bin ich nicht Teil eines Fachausschusses und nicht Teil der DGBMT. Also, wenn ich das erkläre, ist es natürlich einfach nur Begriff für Begriff oder Buchstabe für Begriff. Was steht dahinter? Aber was ist DGBMT, Karin?
Ja, was ist DGBMT? Also Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik, da sind wir uns schon mal einig, würde ich denken. Der DGBMT ist organisiert unter dem VDE, Verband der Elektroingenieure. Den gibt es seit über 100 Jahren, würde ich sagen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, aber ich denke über 100 Jahre. Den DGBMT gibt es, glaube ich, seit den 60ern, also auch schon lange jetzt. Es ist eine wissenschaftliche Interessenvertretung, also eine wissenschaftliche Fachgesellschaft in Deutschland, und zwar die größte, die sich mit biomedizinischer Technik beschäftigt. Das wäre meine Erklärung. Es gibt unter der DGBMT verschiedene Fachausschüsse. Einer davon ist unserer, nämlich der Fachausschuss Biosignale. Es gibt insgesamt über 20, Sebastian, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja, in der Größenordnung, ne? Ja. Vielleicht kannst du noch ergänzen, was dir noch einfällt zu DGBMT.
Nee, ich glaube, das war schon sehr treffend und sehr vollständig.
Das freut mich.
Sehr gut. Dann gehen wir vielleicht jetzt den Schritt zurück oder vor. Ich weiß gar nicht. Für mich schien es jetzt schlüssig, erstmal zu sagen, was ist denn DGBMT und was steht hier überhaupt im Raum heute? In all den Folgen in den letzten 2 Jahren, ja, es sind, glaube ich, schon 2,5 Jahre, nicht?
Ich glaube, wir haben im Oktober 21 angefangen, ja.
Also ja, gut. Ist, nicht ja, ganz.
Ein bisschen
nicht
mehr als 2 Jahre.
Über 2 Jahre, okay. Aber es werden auf jeden Fall 2,5 und sogar noch länger. Also da kann ich euch schon mal, für alle unsere ZuhörerInnen, kann ich schon mal teasern. Es gibt ein ganzes nächstes Jahr. Aber zurück zu dieser Folge. In den letzten Folgen ging es immer um Forschung, um Wissenschaft. Was steckt dahinter? Wie funktioniert das? Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Wir bleiben auch heute in der Wissenschaft, allerdings eher auf einer strukturellen Ebene. Also warum gibt es Dinge wie die DGBMT? Warum ist das wichtig für die Wissenschaft, Sebastian?
Also es gibt sicherlich viele Gründe, warum es Sinn macht, sich in solchen Vereinigungen zusammenzutun. Das aus meiner Sicht Entscheidende ist, dass man in so einer Vereinigung eben mehr Möglichkeiten hat als alleine. Das heißt, hier treffen Leute aufeinander, die grundsätzlich erstmal ähnliche Interessen haben und sich zu diesen Interessen dann austauschen können. Das heißt, es gibt eine fachliche Diskussion zwischen uns und es gibt auch die Möglichkeit, gemeinsam Sachen zu bewegen und anzuschieben, zu der man alleine jetzt nicht in der Lage wäre, weil der Aufwand alleine zu groß ist und man einfach nicht dann genügend Ressourcen hat, um größere Dinge zu bewegen, sage ich mal. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende an so einer Gemeinschaft, die Möglichkeit, die eben die DGBMT und speziell dann auch der Fachausschuss Biosignale bietet.
Also ich denke auch, das Wichtigste sind diese beiden Säulen Networking letztlich und Interessenvertretung. Und das auch nach außen, indem man bestimmte Interessen auch innerhalb Deutschlands, die man jetzt als Menschen, die in diesem Feld arbeiten, also egal, ob das jetzt Firmen sind oder ob das Forschung ist, irgendwie nach außen tragen, auch zum Beispiel in die Politik tragen kann. Dazu haben wir alle als Einzelforschungsgruppen nicht genug Einfluss hier.
Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also wenn ich mir jetzt anschaue, vielleicht nähern wir uns ja von euren Aufgaben, euren konkreten Aufgaben im Fachausschuss hin zu der Struktur des Fachausschusses, vielleicht auch noch weiter hinaus, DGBMT komplett. Wie funktioniert dann sowas? Also wir haben jetzt gesagt, okay, da treffen viele unterschiedliche WissenschaftlerInnen irgendwie aufeinander, die Netzwerken, aber das kann alles sein und nichts irgendwie. Also wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen, Karin?
Ja, eine wichtige Sache ist, glaube ich, also es gibt natürlich Jahrestagungen solcher Fachgesellschaften. Es gibt auch fortlaufend in kleineren Kreisen Workshops, was immer, die organisiert werden. Zum Beispiel Jahrestagung der DGBMT ist immer im Herbst. Das bedeutet für uns als Fachausschuss, dass wir dort im Prinzip einen ganzen Track an Vorträgen, Postern zum Thema Biosignale bei uns jetzt organisieren, begutachten, dass wir spezielle Sessions, die in unserem Interesse sind, da als Fokus-Sessions einbringen zum Beispiel. Es gibt natürlich regelmäßige Sitzungen der Fachausschüsse, wo sich die Leute treffen. Und es gibt aber auch sowas, da hat, glaube ich, Sebastian ein kleines bisschen mehr Ahnung noch, weil er mehr drinne war, als dieses ganze Feld von sogenannten White Papern oder Interessenpapern, die man zu irgendetwas, zu einem bestimmten Thema, was einem wichtig erscheint. Ich glaube, das kann Sebastian aber besser als ich.
Ja, tatsächlich, das ist eine der Aktivitäten, die in der DGBMT und den Fachausschüssen gemacht werden, die White Paper oder Positionspapiere. Da geht es darum, dass man sich zu einem bestimmten Thema, das uns akut bewegt, dass man dort dazu einen Standpunkt zusammenfasst, natürlich auf Basis bestehender Literatur, aber dann auch eigene Einschätzungen dort mit unterbringt und damit dann hoffentlich zum Beispiel die Forschungslandschaft und die Förderlandschaft beeinflussen kann. Das heißt, gezielt zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass es an irgendeiner Stelle einen Missstand gibt und wie man jetzt dagegen vorgehen könnte. Und insgesamt trifft es das aber eigentlich schon sehr gut, sowohl was du zur Einleitung gesagt hast, dass es eigentlich ja gar nicht ganz klar ist, was denn gemacht wird und auch was Karin gesagt hat. Und es spiegelt es sehr gut wider, weil es ist tatsächlich nicht so genau definiert, was wir tun müssen. Es ist ja auch eine freiwillige Sache, also es ist im Prinzip ehrenamtlich natürlich, was wir da machen. Und tatsächlich, wir müssen per Satzung regelmäßig Treffen machen unseres Fachausschusses. Und was dann ganz nett ist, ist eben, dass gerade in unserem Fachausschuss, wir haben einen sehr aktiven Fachausschuss und dann kommen Ideen unserer Mitglieder. Das heißt, da gibt es eine Tagesordnung und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen noch einzubringen und dann kommen einfach Vorschläge. Und diese Vorschläge sind extrem bunt. Zum Beispiel, dass man sich es mal ein bisschen vorstellen kann, es gibt das bekannte Problem, dass die Studierendenzahlen sinken. In der Elektrotechnik beispielsweise trifft das sehr heftig zu. Und dabei ist das, was wir machen. Viele von uns sind vom Hintergrund Elektrotechniker. Und das ist eigentlich super spannend, was man dann am Ende damit machen kann. Aber wenn ich einfach nur den Namen Elektrotechnik lese, dann ist es halt nicht ganz so spannend, ne? Dass da spannende Medizintechnik-Themen dahinter stehen können, das kriegen Schüler unter Umständen überhaupt nie mit. Und das Problem ist bekannt und dann machen wir ein Treffen unseres Fachausschusses und dann kommt einen beispielsweise der Vorschlag aus den Reihen unserer Mitgliedern, dass wir doch eine lange Nacht der Biosignale machen sollten, um auf uns aufmerksam zu machen, dass wir doch vielleicht einen Podcast machen könnten, dass wir doch vielleicht Videos produzieren könnten. Und es steht natürlich nirgends, dass wir diese Aufgaben machen müssen. Aber das sind dann gute Ideen und dann gucken wir, was machbar ist und was nicht.
Also ganz, ganz viel Engagement und Eigeninitiative und auch irgendwie total wertvoll. Das ist ja auch das, was ich hier in den letzten Jahren festgestellt habe. Es sind so viele unterschiedliche Charaktere involviert aus den unterschiedlichsten Ecken mindestens Deutschlands. Obwohl ich hier natürlich DGBMT schon Deutschlands. Wir hatten zwar ein paar Gäste, die auch mal über die Grenze hinaus dabei waren, aber die waren dann entweder mal bei euch oder wollen wieder zurück und Teil dessen werden. Wo ich hinaus möchte, ist, dass es natürlich total wertvoll ist, gerade wenn man ein so aktives Netzwerk hat, was so bunt gestreut ist. Da kommen natürlich auch ganz viele coole, unterschiedliche Ansätze mit rein. Und zusätzlich sind dann auch verschiedene Generationen mit drin. Das heißt auch da gerade, ich glaube, das ist ja so eine der Herausforderungen, wenn wir jetzt da bleiben, was du auch sagst, wie spricht man womit noch welche Zielgruppen in der heutigen Zeit der Digitalisierung überhaupt noch an? Was interessiert jetzt wen genau? Da ist das natürlich total cool, aus so einem wertvollen Wissensschatz irgendwie mitzehren zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte Teil dessen werden oder beziehungsweise vielleicht nicht explizit ich, also junge Person nach dem Studium, sondern wie funktioniert so der ganze Ablauf? Muss man Teil einer Forschungsgruppe sein? Muss ich mindestens promovieren? Kann ich eine Einzelperson sein, die einfach sagt, boah, ich habe richtig mega Lust und ich möchte da mal reingucken? Oder wie gesagt, muss ich Teil einer größeren Gruppierung sein? Muss ich an einer Hochschule sein? Kann ich vielleicht auch Wissenschaftlerin in einem Start-up sein? Wie sind so die Kriterien dessen zu sagen, los, du kannst gerne mitmachen und du kannst auch tolle Ideen hier mit reinbringen? Karin?
Ja, Das ist eigentlich sehr, sehr breit. Und weil du jetzt gerade vorher auch noch über den Fachausschuss geredet hast, würde ich da auch noch gern noch was ergänzen zu dem davor. Also wir haben einen sehr aktiven Fachausschuss und wir sind da ehrlich gesagt auch so ein bisschen stolz drauf, weil die Leute wirklich Ideen haben und was machen wollen. Das ist was, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir haben ja auch mit unseren Fachausschusssprechern den Zustand geschaffen, das hört man jetzt vielleicht nicht und man sieht uns ja auch nicht. Und der dritte Fachausschusssprecher, den es noch gibt, Nikolai Spiecher, ist heute auch nicht dabei. Also wir decken sowas wie Mitte 30 bis Mitte 50 ab. Wir decken ganz offensichtlich männlich-weiblich ab. Also wir haben als Fachausschusssprecher schon ein bisschen auch verschiedene Interessengruppen so hinter uns, ein kleines bisschen. Um in dem Fachausschuss aktiv zu sein, aber um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, muss man weder zu irgendeiner Forschungsgruppe gehören, noch zu einer Hochschule gehören. Also in der Regel sind das Leute, die entweder Biomedizintechnik studiert haben, Elektroingenieur studiert haben, noch studieren auch. Auch das könnten sie. Irgendwo promovieren, zu Firmen gehören. Da ist die volle Breite da, weil der DGBMT ja auch diese volle Breite abdeckt. Also da geht es ja nicht nur um Forschung, sondern natürlich gibt es da drinnen auch Firmen in irgendeiner Art und Weise. In dem Sinne also gibt es wenig Grundvoraussetzungen. Man kann bei uns im Fachausschuss erscheinen, man kann bei den Sitzungen erscheinen. Sitzungen gibt es zweimal im Jahr in der Regel. Wir selber als Fachausschusssprecher ganz nebenbei haben übrigens auch noch mindestens einmal im Jahr Beiratssitzungen, wo dann eher der Vorstand der DGBMT und die ganzen Fachausschusssprecher sind. Sowas gibt es auch noch. Aber wer immer Interesse hat, kann erscheinen und bei uns am Fachausschuss teilnehmen und sich auch einbringen. Die einzige Regel, die mir jetzt einfallen würde, ist, sobald es um Dinge geht, wo man jetzt wählt, zum Beispiel Fachausschusssprecher oder Ähnliches, muss man Mitglied im VDE DGBMT sein. Aber teilnehmen kann im Prinzip jeder, der aus diesem Gebiet kommt. Und das Gebiet ist ziemlich breit. Ja.
Vielleicht bleiben wir ja noch auch mal ein bisschen beim Fachausschuss. Also wir haben ja jetzt so ganz viel Fachausschuss, Fachausschuss, Fachausschuss. Aber eigentlich haben wir noch gar nicht so richtig aufgedröselt. Also DGBMT hat mehrere Fachausschüsse in Sicht sozusagen. Und einer davon sind die Biosignale. Das seid ihr. Was macht denn jetzt, also was DGBMT macht, haben wir ja gehört, was jetzt Fachausschuss macht, auch schon so grob. Wie unterscheiden sich denn die Fachausschüsse? Ist das nur thematisch oder ist das auch irgendwie von der Struktur her, von dem, was man so macht? Wie kann man sich das so vorstellen, Sebastian?
Also die Struktur der Fachausschüsse ist formal insofern erstmal gleich, dass jeder Fachausschuss mindestens einen Sprecher und ein bis zwei Stellvertreter hat. Das ist im Prinzip die Struktur. Die ist vorgegeben, die ist damit auch gleich und der Rest ist komplett unterschiedlich, muss man sagen. Denn sowohl die Themen sind unterschiedlich, so entstehen und deswegen gibt es auch verschiedene Fachausschüsse. Das heißt, jeder Fachausschuss hat quasi sein eigenes Thema. Diese Themen sind unterschiedlich breit, aber zum Beispiel, um mal eine Vorstellung zu kriegen, es gibt beispielsweise den Fachausschuss Automed, die beschäftigen sich mit Automatisierung in der Medizintechnik. Es gibt einen Fachausschuss optische Methoden. Dort geht es um verschiedenste Arten von optischer Messtechnik in der Medizin und für die Medizin. Das heißt, das ist extrem heterogen und es hat schon jeder Fachausschuss eben sein eigenes Thema. Es gibt durchaus ein paar Überschneidungen. Am konkreten Beispiel sieht man das zum Beispiel, dass dieser Fachausschuss Optomed heißt der beschäftigt sich mit, wie gesagt, optischen Methoden und da kommen dann auch unter Umständen Signale raus und diese Signale sind dann auch wieder für den Fachausschuss Biosignale interessant. Das heißt, es gibt dort schon Zusammenhänge, aber die Themen grundsätzlich, danach ist es erstmal gegliedert und die sind fachausschusseigen. Und was auch extrem unterschiedlich ist und pro Fachausschuss individuell ist, was denn dann genau in den Fachausschüssen passiert. Das heißt, es gibt Fachausschüsse, die sind zumindest momentan vielleicht weniger aktiv, kommt ja auch immer darauf an, wie viele Teilnehmer es gibt, ist auch unterschiedlich. Und dann gibt es eben Fachausschüsse wie der Fachausschuss Biosignale, die sind sehr aktiv, die machen dann, wie wir jetzt, wir machen eben einen Podcast, wir machen natürlich die Treffen bei Konferenzen und auch so noch zwei, drei Aktivitäten. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch drauf. Und bei anderen Fachausschüssen, so diese Konferenzteilnahmen und Organisationen, das versuchen eigentlich alle Fachausschüsse. Und was darüber hinaus passiert, ist aber frei und sehr unterschiedlich.
Jetzt interessiert mich gerade brennend, also ich habe gerade so überlegt und eigentlich möchte ich jetzt gerne hin zum VDE, aber wir haben ja jetzt festgestellt, dass das, was ihr beide macht in eurer Position, auch irgendwo sehr großes eigenes Engagement ist. Und natürlich sind wir hier in einem wissenschaftlichen Kontext, heißt, mit Sicherheit ist es auch eine gute Reputation, sich in einem Fachausschuss zu engagieren, aber auch ganz viel Leidenschaft. Und jetzt ist meine Frage, was ist eure Geschichte dahinter? Also jetzt mal ganz privat. Ich weiß, dass ich euch mit Sicherheit gefragt habe, wie euer Weg tendenziell selber damals nach dem Studium war oder nach der Promotion, irgendwie so. Aber wann habt ihr gedacht, auch so Fachausschusssprecherin, das fände ich irgendwie mega. Und das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Karin, wie war es bei dir?
Ja, das ist interessant. Die erste Frage wäre ja, wann kommt man auf die Idee, jetzt ganz banal DGBMT-Mitglied zu werden? Das wäre ja schon die erste Frage, die dann vorher eigentlich noch kommt. Das war bei mir, wie gesagt, vor 20 Jahren an irgendeinem Punkt, wo es irgendwie klar war, dass das diese Art der Forschung mein Thema ist, dass ich da auch weitermachen möchte und schon, dass man auch wirklich Leute aus diesem Umfeld kennenlernen will und die nicht immer da für sich alleine auch irgendwie, also es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas organisieren muss, der irgendwas machen muss. Und ich ganz persönlich finde die Idee, da dabei zu sein und irgendwas damit gestalten zu können, schon gut. Dann waren lange Zeiten, wo ich aktiv war im Fachausschuss, aber nicht Sprecher war. Also Sebastian war definitiv vor mir Sprecher, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann feststellt, okay, da gibt's auch mal einen Wechsel. Also bei uns gab's irgendwann auch einen Wechsel, dass Leute, die das lange gemacht haben, gesagt haben, nee, sie jetzt aber nicht weiter, neue Aufgaben, auch gegebenenfalls wirklich mal ein neues Gesicht da sehen. Und wenn man sich dann so wie wir jetzt, also wie Sebastian, Nikolai und ich uns dann zusammenfinden, also hat das auch wirklich irgendwas. Es hat was Schönes, dass man über Dinge redet, dass man selber auch erkennt, was stört einen an irgendwelchen Dingen, aber an bestimmten Dingen auch lernt, okay, ich kann jetzt auch was bewegen. Wenn ich was mache, ändert sich an bestimmten Sachen auch irgendetwas. Das finde ich daran gut. Und zweifelsohne ist das irgendwie Arbeit, aber es ist auch mal was ganz anderes als das leere Forschung, was wir sonst machen. Auch das finde ich gar nicht schlecht.
Sebastian, das heißt, du warst schon länger da. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Wie kam's?
Sebastian war länger Fachausschusssprecher.
Also nicht länger da,
genau. Länger da nicht, aber ungefähr zur selben Zeit, vielleicht ein bisschen später, 3-4 Jahre später. Und bei mir war es so, dass mein damaliger Chef, Professor Malberg, der hatte mir gesagt, der hat damals aktiv im Fachausschuss Biosignale mitgearbeitet und der hat mir gesagt, ich soll da auch hingehen.
Das war bei mir das nicht viel anders,
der
ja.
Der Anfang. Und ich glaube, das ist tatsächlich in vielen Fällen so, dass die jüngeren Teilnehmerinnen, dass die halt von jemand Älteren darauf hingewiesen werden, dass es das gibt und sie doch mal mitkommen sollen, mitschauen und sich dann auch mit einbringen. Das heißt, so bin ich dann zu diesem Fachausschuss gekommen und dann war es schon so, dass man macht erst mal mit und dann muss man sich halt immer selber überlegen, dann passieren Sachen und mit denen kann man sehr zufrieden sein oder auch nicht. Und in dem Moment, wo man nicht zufrieden ist, wo man denkt, dass eigentlich mehr gemacht werden könnte, dann muss man natürlich sich auch selbst fragen, ob man dann nicht auch mehr dazu beiträgt. Und so bin ich dann letztendlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann mir schon vorstellen, hier Sprecher zu werden oder stellvertretender Sprecher war ich zunächst, um dann eben auch noch mehr beeinflussen zu können, was im Fachausschuss passiert.
Und warum jetzt überhaupt VDE? Also ich glaube, in den ersten Folgen hörte sich das für viele Leute, die so überhaupt nicht wissen, DGBMT, VDE, echt so, okay, Podcast im DGBMT und VDE, so wirklich wüst viele Buchstaben zusammen, selbst mit Erklärung. Wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, dann versteht man ja, und das haben wir ja auch hier jetzt schon besprochen, VDE ist so wie so das große Mutterschiff über allem. Und darunter gibt es eben auch DGBMT und noch viele andere Dinge. Also wer da Lust hat, kann sich gerne auch mal auf den Social-Media-Plattformen austoben. Da gibt es ganz, ganz viele tolle, spannende Dinge. Und gerade bei LinkedIn habe ich jetzt in den letzten Wochen viel mitverfolgen dürfen von unterschiedlichsten Messen. Aber wie ist der Zusammenhang, Karin?
Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Also Der VDE ist in meinen Augen mindestens ja noch ein bisschen mehr als nur eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Also so eine übergeordnete Gesellschaft, der VDE, ist ja letztlich auch eine Gesellschaft, die zertifiziert, die Prüfsachen macht, alles sowas. Also das ist noch ein bisschen breiter als wissenschaftliche Fachgesellschaft. Das wäre vielleicht das Erste. Das Zweite ist wie gesagt die Überordnung, VDE, Verband der Elektroingenieure. Biomedizintechnik ist jetzt nicht zwangsläufig Elektroingenieur, aber man kann Biomedizintechnik schon als Spezialisierung, also von sowas ansehen. Und es sind auch ganz viele, die entweder Elektroingenieur oder Biomedizintechnik studiert haben. Die DGBMT ist meines Wissens noch gar nicht so wahnsinnig lange unter dem VDE organisiert. Mindestens als ich eingestiegen bin, gehörte sie, glaube ich, noch nicht zum VDE. Es gab also irgendeinen Punkt, den ich jetzt aber nicht zusammenkriege, wo sich die DGBMT unterhalb des VDEs angeordnet hat. Warum das passiert ist, weiß ich nicht. Meine Vermutung wäre schon, dass das auch so eine Bündelung von Einfluss letztlich ist, ne? Von Tragweite, wie welchen Horizont habe ich, wen erreiche ich? Der VDE ist eben riesig groß. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Wir haben sicherlich auch alle schon die Vor- und Nachteile irgendwann erlebt.
Sebastian, irgendwie würde ich jetzt sagen, also es ist eine sehr plumpe Überleitung. Ich gebe es zu, wenn wir bei Vor- und Nachteilen sind, Nachteile, Herausforderungen. Wir haben jetzt gesagt, was alles toll ist. Ihr habt gesagt, was eure Visionen waren, was auch eure Visionen sind. Ihr wollt was bewegen, ihr wollt mehr machen als nur forschen. Ihr wollt irgendwie auch an einem Prozess teilhaben, etwas vielleicht anstoßen, vielleicht auch was für den Nachwuchs irgendwie ebnen. Das klingt ja alles total schön und sehr rosig. Und ich stelle mir viele nette, tolle Treffen vor. Aber ich kenne es eigentlich nicht, dass nicht irgendwas nicht auch irgendwo eben herausfordernd sein kann. Wie ist es bei euch? Gibt es Herausforderungen im Fachausschussalltag?
Ja, die gibt's mit Sicherheit. Herausfordernd ist aus meiner Sicht die Zeit bei der ganzen Sache, ne? Es gibt im Prinzip, wie vorhin schon gesagt, ist das ehrenamtlich und nebenbei, was wir da machen. Und das heißt, man muss sich diese Zeit irgendwie dafür freischaufeln. Und dann kommt man ein bisschen in das Dilemma, dass man sich einerseits natürlich sehr freut und darauf angewiesen ist, dass aus dem Fachausschuss gute Ideen kommen und Vorschläge, Anregungen, was man machen kann. Und wie gesagt, das funktioniert bei uns ganz super. Andererseits führt das natürlich dazu, dass die Herausforderung immer größer wird, weil die ganzen Sachen umzusetzen, braucht natürlich Zeit. Alles kostet irgendwie Aufwand. Und das ist im Prinzip eben die Herausforderung, dass man trotzdem möglichst viel umgesetzt bekommt und es auch möglichst gut umgesetzt bekommt, neben den laufenden Beschäftigungen, die alle von uns haben. Also nicht nur die Sprecher, sondern bei der Umsetzung machen ja dann auch unsere Mitglieder ganz aktiv mit. Aber auch die sind natürlich voll mit Arbeit und müssen das irgendwie nebenher hinbekommen. Und das ist die zentrale Herausforderung aus meiner Sicht.
Ja, ist auf jeden Fall auch was, was ich selber schon kennenlernen durfte, weil hier im Podcast sind natürlich nach jetzt knapp über 2 Jahren nicht ausschließlich Gäste des Fachausschusses Biosignale gewesen, aber auch ganz viele und ansonsten halt ja immer auch trotzdem WissenschaftlerInnen darüber hinaus. Und da merke ich, wie Zeit teilweise ein wichtiges und wertvolles Gut ist. Also selbst wenn man sagt, oh, ich habe richtig Lust, hier zu Gast zu sein in diesem Podcast und ich mache irgendwo ein 2-Stunden-Fenster dafür frei, ist es trotzdem eine Herausforderung, diese 2 Stunden zu finden, bevor die Aufzeichnung veröffentlicht werden sollte. Aber bisher haben wir es ja immer ganz gut hinbekommen. Und von daher vielleicht hier mal zu Weihnachten auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für all diejenigen, die bis jetzt hier zu Gast waren, die sich die Zeit genommen haben und hier mit uns tolle Folgen gestaltet haben, die für all unsere ZuhörerInnen da draußen natürlich für Nachwuchs ein bisschen Licht in ihre tägliche Forschung gebracht haben. So, Zukunft. Wir sind ja am Ende des Jahres. Da macht es natürlich Sinn, auch zu schauen, wie geht es in der Zukunft weiter? Wie geht es weiter bei euch? Wie geht es vielleicht auch weiter hier mit dem Podcast? Das habe ich ganz am Anfang schon angeteasert. Vielleicht enden wir ja damit. Was steht bei euch jetzt so an? Ich weiß, Sebastian, du hattest vorhin auch mal die Nacht der Biosignale angesprochen und ich habe einfach gar nicht nachgefragt, weil ich wusste, dass ich jetzt erst nachfragen möchte. Was steht denn so an? Karin, vielleicht fängst du einfach mal an.
Ich fange einfach mal an und ich fange mit genau dem an, nämlich der Nacht der Biosignale. Wir haben schon noch andere Dinge, da kann dann Sebastian nachher vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Nacht der Biosignale ist so ähnlich die Idee entstanden wie die Idee des Podcasts, den wir hier gerade machen. Die Idee des Podcasts kam vielleicht vor 3 Jahren, würde ich sagen, wenn wir vor ein bisschen mehr als 2 angefangen haben. Klassischer Zustand, wir sind in einer Fachausschusssitzung, irgendjemand sagt, ach, wir könnten doch mal. Podcast läuft jetzt ja eine Weile und wir haben eigentlich einfach nach neuen Formaten so ein bisschen gesucht. Und eine dieser Ideen waren, dass man deutschlandübergreifend an verschiedenen Standorten eine sogenannte Nacht der Biosignale macht. Jetzt kennen wir das alle aus Lange Nacht der Wissenschaft, Lange Nacht der Museen. Und da wollten wir uns so ein bisschen draufsetzen eigentlich an diesen Trend auch, wo man merkt, dass Leute da hinkommen und sich interessieren. Und ich bin jetzt diejenige, die gerade diesen Teil so ein bisschen von oben organisiert. Ich habe im Moment, glaube ich, 10 Partner deutschlandweit, die zugesagt haben, ja, sie würden das machen. Das sind also verschiedene Standorte, wo immer Leute aus unserem Fachausschuss auch aktiv sind. Und die Idee ist so ein bisschen, man macht einen langen Abend, wo man einen Raum hat, wo jemand Vorträge hält. Und das nicht nur für unsere Studierenden oder für unsere Doktoranden oder wer immer sich interessiert, sondern wirklich für die Öffentlichkeit. Also das heißt, ich zum Beispiel bin in Jena, da ist das jetzt auch relativ einfach, weil es ist eine sehr universitär geprägte Stadt. Man wird also viele, viele Zuhörer haben, hoffen wir. Man macht das einfach auf, man erzählt irgendwelche spannenden Sachen über Biosignale und zwar nicht in diesem totalen Wissenschaftskontext, sondern schon so, dass es wirklich auch für eine breite Masse interessant ist. Das Ganze macht man übergreifend. Wir wollen das aufzeichnen. Also wir wollen das live laufen lassen, wollen auch Räume haben, wo man dann jeweils die Sachen von den anderen Standorten sich mit anhören kann. Ein bisschen Essen und Trinken drumherum, ein bisschen Gespräch. Jeder Standort kann auch ein bisschen selber entscheiden, was er da noch so drumherum machen möchte oder nicht. Und wenn wir dann so gut sind und in der Planung vorwärts kommen, gibt es vielleicht auch noch irgendeinen Wettbewerb, irgendwas, was es noch so ein bisschen spannender macht. Aber die Grundidee dahinter ist, Leute für Biosignale zu interessieren. Und zwar nicht nur unseren eigenen Nachwuchs, der ist ja immer wichtig, sondern ganz allgemein. Und beim eigenen Nachwuchs kann ich, glaube ich, noch gleich mal Sebastian dann weiter zuspielen. Also wir machen immer und regelmäßig auch Workshops. Da kann vielleicht Sebastian noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja.
Genau, dann kann ich daran anknüpfen. Also eine der weiteren Aktivitäten nächstes Jahr ist der Workshop Biosignale. Alle 2 Jahren machen wir gemeinsam mit dem Fachausschuss Magnetische Methoden, weiterer Fachausschuss, einen Workshop, bei dem im Prinzip schon maßgeblich jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeiten, ihr Thema vorstellen können und so die Möglichkeit haben, halt Erfahrungen, teilweise erste Erfahrungen bei solchen, ich sag mal, Konferenzen zu sammeln. Wie stelle ich etwas vor? Wie halte ich so einen wissenschaftlichen Vortrag? Wie präsentiere ich ein Poster? Und dann auch mit insbesondere dann auch älteren Forscherinnen ins Gespräch kommen und dieses Thema diskutieren. Diese Veranstaltung, wie gesagt, 2-jährig, findet im kommenden Jahr Ende Februar statt und wird in Göttingen stattfinden, ausgerichtet von Theresa Bender, Nikolai Spicher und Philipp Gemke.
Unsere Gäste in der nächsten Folge. Also da ist eine ganz gute Überleitung. Es wird eine 2. Weihnachtsspezialfolge sozusagen geben, wenn man das so nennen möchte. Beziehungsweise wir werden uns einfach anschauen, vertiefend, jetzt haben wir uns angeguckt, Fachausschuss, Biosignale, was ist denn jetzt explizit in der nächsten Folge, was wird beim Nachwuchs gemacht, wie können wir uns das überhaupt vorstellen, wie funktioniert so eine Organisation, wenn Nachwuchs für Nachwuchs, Forschung, Wissenschaft, Workshop eben organisiert, was gilt es zu beachten. Vielleicht habe ich da schon ein bisschen Laune für die nächste Folge gemacht. Ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen, Sebastian. Ich weiß nicht, ob du fertig warst.
Ja, ich kann mindestens eine weitere Sache kann ich noch hinzufügen und das ist ein Lehrprojekt. Da muss man sagen, das ist ein Projekt, das wird uns mutmaßlich nicht nur im kommenden Jahr beschäftigen, sondern auch darüber hinaus. Da geht es darum, dass wir versuchen wollen, für Studierende, die mit unserem Bereich zu tun haben, also Biosignale im weitesten Sinne, dass wir dort Inhalte sammeln und für die aufbereiten in einer Form, die eben natürlich gut verständlich Inhalte vermittelt, aber vielleicht sogar begeistert für diese ganze Thematik. Und das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, dass das etwas ist, dass man alleine, natürlich kann ich auch alleine so etwas anfangen, aber das ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden und man ist auch alleine nicht in allem Spezialist. Und da ist es eben sehr hilfreich, wenn sich ein paar Leute zusammenfinden, die gemeinsame Interessen haben, vielleicht Spezialisten in ein bisschen verschiedenen Bereichen und die da ihr Wissen zusammentragen und in dem Fall so aufbereiten mittelfristig, dass es dann in der Ausbildung von Studierenden genutzt werden kann. Das ist ein Projekt, was wir nächstes Jahr intensiver betreiben werden, was uns aber sicherlich auch die Jahre darüber hinaus noch weiter beschäftigt, weil das ist ein Projekt, man wird im Grunde kaum fertig, sondern man kann das dann immer weiter verbessern. Mhm. Aber das ist etwas, das wird nächstes Jahr sicherlich sehr wichtig für uns.
Ich bin gespannt. Und vielleicht kann man ja jetzt sagen, nach der Folge und auch nach der nächsten Folge, dass wir immer mal auch in den Folgen nächstes Jahr mindestens in der Abmoderation euch auf dem Laufenden halten. Also das kennt ihr ja sowieso schon. Wenn Veranstaltungen anstehen, dann mache ich eigentlich, so gut es geht, wenn mir nichts abhanden kommt, immer noch mal eine Erinnerung. Heißt, vielleicht sagen wir in einem halben Jahr, erzähle ich mal, was so mit dem Lehrprojekt gerade der Stand der Dinge ist und unterhalte mich mit Nikolai und euch noch mal dazu. Bei verständlich Forschung kommunizieren kam mir auch noch eine Idee, Karin, zur Nacht der Biosignale. Und zwar durfte ich jetzt hier oben an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die Science Show begleiten. Science Show ist, glaube ich, tendenziell ein Konzept, was viele Leute kennen. Also da geht es primär darum, eben Forschung auf eine unterhaltsame, auch kurze, prägnante Art und Weise einem komplett bunten Publikum zu präsentieren. Das ist nicht kompetitiv. Es gibt natürlich auch den Science Slam. Das kennen viele aus so Pub-Atmosphäre. Ich glaube, das war mal der Ursprung, dass man irgendwie sagt, es gibt eben 4, 5 besonders unterhaltsame Vorträge über die Wissenschaft. Keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Minuten und danach entscheidet das Publikum, was jetzt der allertollste Vortrag war. Nach unterschiedlichen Kategorien, also das kann man sich dann überlegen, thematisch, vom Unterhaltungsfaktor, wie auch immer, kam mir nur gerade der Gedanke, vielleicht ist das ja eine coole Idee. Oder vielleicht habt ihr die Idee schon.
Ja, das ist was wir so ein bisschen im Blick haben. Ja. Die Frage ist nur ein bisschen, wie man das wirklich macht, wenn man an den verschiedenen Standorten Vorträge hat, dann gegebenenfalls auch über Standorte, das letztlich in anderen Medienräumen so macht, dass man da auch vor Ort zuschauen kann, bei anderen Standorten. Man kann online gegebenenfalls zuschauen. Irgendeiner muss voten. Genau. Das wäre unsere Idee.
Aber das ist vielleicht ganz cool.
Das müssen wir uns angucken, genau. Also wie wir das machen.
Also ich weiß gar nicht, wie kompliziert das ist, aber auch da Gerhard Schmidt hier oben, auch in Kiel, Technische Fakultät, also ganz anderer Kontext, ganz anderes Feld. Da gab es auf jeden Fall 2 Apps, über die wir mit geredet haben. Und vielleicht ist das ja wirklich für Leute, die sich komplett dafür interessieren, das gerade vielleicht mal neu testen, super spannend zu wissen, okay, heute, ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist, aber ich erzähle es jetzt mal kurz. Wir verlieren mal kurz unseren Faden. Wenn man den Abend damit startet, dass eine App, also super heruntergebrochen, entwickelt werden würde, die das Voting dieser Talks dann mitbestimmbar macht sozusagen, dann würde man von Entwicklung der App, vielleicht ja über einen Screen, live geschaltet, mitverfolgbar. Wie gesagt, ihr kennt mich ja, ich habe gar keine Ahnung, wie schnell das geht, wenn man es sehr basic hält. Und dann würde man wiederum diese App runterladen können und mit dieser App, wo man beobachten konnte, wie sie entwickelt wurde, voten, welcher Talk jetzt mega cool war. Vielleicht ist auch einfach unfassbar aufwendig und total abstrus, aber es wäre halt sehr, sehr nah und mitverfolgbar. Vielleicht gerade deshalb dann auch so spannend. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir uns noch reinbewegen. Also dieses, was machen wir, dass es spannend ist zum Zuhören, aber auch so ein bisschen zum Anfassen. Ja. Ne? Darum geht's ja eigentlich so ein bisschen. Wir werden uns mit Gerhard Schmidt nochmal unterhalten. Der ist eh immer ein guter Ideengeber. Der ist auch bei uns im Fachausschuss aktiv. Das steht auf unserem Programm noch, würde ich sagen. Ja, und ansonsten, diese Nacht der Biosignale ist ja eher ein Punkt, wo wir auch breite Öffentlichkeit haben wollen. Aber trotzdem ist ein Fokus auch sehr unser eigener Nachwuchs, hat Sebastian ja vorhin auch schon gesagt. Es ist, wie gesagt, das Bild dieses Elektroingenieurs, der im blauen Kittel irgendwo steht und sonst was macht, irgendwo vorhanden. Das ist nicht unsere Arbeitsrealität. Es ist schon gar nicht die Arbeitsrealität auch in vielen Startups. Das ist auch ja genau die Frage, ist einer der Gründe, warum wir auch diesen Podcast hier ja machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir in dem Podcast jetzt auch immer mal wieder was ändern. Und da haben wir ja für das neue Jahr eigentlich auch noch Pläne. Genau, das war jetzt mal meine Überleitung.
Genau, ich würde sagen, wir sind nämlich fast am Ende der Folge angekommen. Ich finde, du hast jetzt irgendwie nochmal einen sehr wichtigen Punkt mit aufgebracht. Das ist natürlich einfach auch eine Frage der Zeit und was sich verändert. Und wir haben es, ich glaube, in der Mitte des Podcasts schon mal angesprochen, wie kann man welche Zielgruppe gut erreichen? Also wie ist die Kommunikation? Wie kann Wissenschaftskommunikation eben wirklich da landen, wo man landen möchte? Und wo kann man mit Stereotypen, Klischees, wie auch immer, aufräumen? Und ich glaube, da ist ganz viel Austausch und Kommunikation nötig auf beiden Seiten. Also einmal mit der Zielgruppe, die man erreichen möchte, was interessiert sie? Und einmal eben auf der anderen Seite ein Dialog. Ganz oft ist so mein Eindruck, versucht man irgendwie etwas zu konzipieren, was eventuell einer Zielgruppe gefällt, von der man glaubt zu wissen, was sie vielleicht hören wollen. Und dann ist es aber ganz anders. Und ich glaube, es gehört auch ganz, ganz viel Mut auf Seiten der Wissenschaft dazu, sich ein bisschen aus der Komfortzone rauszubewegen und Sachen auszuprobieren. Und von daher finde ich super cool, mit der Nacht der Biosignale einfach mal probieren und gucken, wie kommt es an, wen erreichen wir. Und genauso gilt es natürlich für alle anderen Formate. Jetzt aber zum Podcast. Genau, wir haben beschlossen, oder vielmehr ihr habt beschlossen, dass nächstes Jahr der Podcast, ich würde sagen, gleich aber anders wird. Heißt, thematisch werden wir ein wenig den Schwerpunkt verschieben. Und zwar werden wir uns mit Startups beschäftigen. Und dann spiele ich den Ball auch wieder zurück zu euch. Und ihr erklärt einfach mal, wie kam es dazu, Sebastian?
Also ich würde erst mal ein bisschen einschränkend sagen, thematisch bleibt der Fokus aus meiner Sicht natürlich insofern gleich, weil wir weiterhin uns um medizintechnische Themen und natürlich insbesondere auch Themen im Kontext Biosignale beschäftigen. Das heißt, das bleibt erstmal gleich. Aber ansonsten hast du natürlich recht, wird es ein bisschen anders.
Ja,
und zwar
absolut.
Ist es so, dass wir in der Vergangenheit hatten wir typischerweise wissenschaftliche Themen, die normalerweise von einer Forscherin, einem Forscher aus den Ingenieurwissenschaften zusammen mit einer klinischen Partnerin oder einem klinischen Partner diskutiert wurden. Und das ist natürlich super spannend. Das sind innovative Themen und Projekte, die dort behandelt wurden. Und in der Realität ist es aber natürlich so, dass das quasi der erste Schritt ist, der in der Wissenschaft passiert. Und dann passiert zumindest in manchen Fällen, geht das aber weiter. Und es wird ein Geschäftsmodell draus, ein wirkliches Produkt. Und an der Stelle sitzen dann die Startups. Denn natürlich nicht alle, aber einige dieser Ideen und Projekte sind eben so gut, dass man das Gefühl hat, hier kann man mehr draus machen. Das kann wirklich in die medizinische Versorgung einfließen. Und das ist super spannend, weil neben dem eigentlichen Thema, also die Themen bleiben weiter spannend, das sind innovative Ansätze, die da verfolgt werden, inhaltlich sehr spannend, kommt dann natürlich noch ein weiterer Aspekt dazu und das ist, wie bringe ich diese Idee denn jetzt eigentlich zu einem Produkt? Was muss ich da bedenken? Was sind vielleicht Schwierigkeiten? Das ist für viele, gerade auch wieder den Nachwuchs, Leute, die jetzt gerade studieren oder promovieren, ist das relevant, weil sie vielleicht selber bei sowas mitarbeiten oder vielleicht sogar selber so etwas mal machen. Und insofern dachten wir, das wäre spannend, diesen Aspekt noch mit reinzubringen und haben uns überlegt, dass wir das für nächstes Jahr jetzt mal in dieser Konstellation machen wollen, den Podcast.
Genau. Ich kann auf jeden Fall schon so viel sagen, dass ich in der nächsten Woche gleich den Januar und den Februar aufzeichne und ganz gespannt bin. Und für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch überrumpelt fühlen, weil sie gesagt haben, boah, ich fand das aber jetzt in den 2 Jahren total nett und total schön. Sebastian hat ja schon gesagt, So ganz so viel wird sich gar nicht verändern. Und wir werden auf jeden Fall besonders an den ersten Folgen darauf achten, dass wir auch nochmal für alle, die gar nicht unbedingt wissen, was ist Startup, wie funktioniert Startup, wie funktioniert Ausgründen aus der Wissenschaft, da werden wir ein bisschen den Fokus mit draufsetzen, dass ihr da keine Sorge haben müsst, dass ihr plötzlich vielleicht nicht mehr versteht, was da so passiert und was da gesprochen wird. So, Karin.
Ja, ich finde genau diesen Aspekt auch so schön daran, weil es ist eine einfache Sache. Wir machen den Podcast ja schon ein bisschen dafür, dass Leute lernen, okay, wie kommt man denn dahin, wo die jetzt so sind alle? Also ich kann erzählen, ich bin Mathematikerin, wie bin ich dahin gekommen, dass ich Forschung mache? Welche Probleme kann man an so einer Uni haben? Ich finde, es gibt eine ganze Menge, die natürlich nicht einfach nur in der reinen Forschung landen von den Studierenden, die wir da ausbilden. Und für die ist dieser Aspekt, wie funktioniert so ein Startup, welche Probleme kann ich haben, einer, der wichtig ist. Und das wird sich in den Folgen ja dann auch so ein bisschen zeigen. Wir werden Folgen haben mit Startup-Partnern und Klinikern, mit Startup-Partnern und eher Theoretikern, würde ich denken, das ist ja unsere Planung so ein bisschen. Und es kommen einfach verschiedene Aspekte, die wir jetzt in den Folgen, die wir bisher hatten, gar nicht so bedienen konnten, weil das nicht unser Arbeitsfeld ist. Und wir wollen ja aber die Breite an Nachwuchs irgendwie da auch informieren, auch irgendwie begeistern. Und deshalb freue ich mich auch schon auf die Folgen, die dann kommen werden.
Ja, zumal ich, also worauf ich mich auch sehr freue im nächsten Jahr, ist natürlich gerade jetzt, Stichwort auch nachhaltige Technologien und Innovation, das ist natürlich ein unfassbar wichtiger Punkt, etwas, was wo gerade sich sehr viel bewegt, wo viel passiert. Ich glaube, viele junge Leute, die ins Studium starten, die aber auch im Studium sind, haben auch wirklich Lust. Ich erlebe das zumindest immer wieder und kenne das aus dem Uni-Kontext, dass man sagt, okay, ich will irgendwie mal einen Job machen, einen Job nachgeben, wo ich entweder Menschen helfen kann oder wo ich auch irgendwie unserem Planeten noch einen Sinn geben kann, weil ich an irgendwas tüftle, was wirklich nachhaltig was verändern kann, was vielleicht ein bisschen gesünder mit unserem Planeten ist, wie auch immer. Und da bin ich sehr gespannt, was mich da nächstes Jahr erwartet, was für Produkte da vielleicht auch kommen. Ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten das schon mal mit Verena Schäper, glaube ich, mit diesen ganz tollen Implantaten.
Ja, das ist richtig.
Die ja auch gesagt haben, und noch suchen wir einen Stoff, der sich im Ohr sogar auflöst, weil das wäre halt wirklich mega toll und super nachhaltig. Also das ist auf dem Schirm und da, ja, ich glaube, das ist, kann sehr toll werden. Also ich freue mich. Vielen Dank euch für heute und ich bin gespannt aufs nächste Jahr.
Ja.
Euch allen da draußen wünsche ich erstmal noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Es gibt schon nächste Woche die nächste Folge. Also auch das ist ein bisschen special am Dezember. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, falls ihr Fragen habt, könnt ihr Karin und auch Sebastian kontaktieren. Ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes. Falls ihr Lust habt, Karin und Sebastian zu sehen, dann könnt ihr natürlich einfach googeln oder auf die VDE-Website gehen. Da findet ihr sie auch. Und ansonsten folgt auch gerne den Social-Media-Plattformen vom VDE. Auch da gibt es immer wieder Infos und News zum Podcast, aber auch darüber hinaus. Auch DGWMT hat einen LinkedIn-Kanal. Also auch da könnt ihr gerne folgen. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich diesen Podcast hier bewerten und uns einfach mal schreiben, wie ihr es denn so findet. Ich freue mich auf nächste Woche und euch erstmal noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann. Tschüss.
Das wünschen wir dir auch und vielen Dank. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.